Ja, also wie ich schon gesagt habe, seit vielen Jahren stehe ich in einer Ausbildung, die viele von Ihnen auch durchlaufen haben oder gerade durchlaufen. Und meine Ausbildung ist ja auch noch lange nicht vorbei. Ich spreche von der Schule des Mutterseins. Wie ich schon gesagt habe, sind mir im Zusammensein mit meinen Kindern viele Dinge deutlich geworden, die mein Verhältnis zu Gott betreffen. Weil durch meine Kinder mir die Augen über die Eigenschaften eines Vaters oder auch einer Mutter ganz anders geöffnet wurden. In der Psychologie gibt es viele Abhandlungen darüber, wie ein guter Vater sein sollte. Und wir haben es auch vorhin schon gehört, es gibt ja auch die Tatsache, ja, dass die Väter sich immer mehr zurückziehen aus dem und dass wir leider dadurch ein ganz falsches Vaterbild haben in unserer Zeit. Es gibt auch viele Abhandlungen darüber, über die Tatsache, dass Enttäuschungen, die wir durch unsere Eltern erleben, unser ganzes Leben beeinflussen können. Vielleicht haben Sie selber auch negative Erfahrungen gemacht mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter. Oder vielleicht haben Sie gar keinen Vater gehabt oder gar keine Mutter. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich denke, jeder weiß, dass kein Mensch vollkommen ist und dass unsere Eltern Fehler gemacht haben, die wir vielleicht genauso bei unseren Kindern machen. Darum wollen wir uns auch heute nicht mit uns beschäftigen, sondern mit dem, der sich unser ganzes Leben ausgedacht hat und auch die Ideen hat, wie es richtig gelingen kann. Ja, Gott ist für mich das Vorbild als Vater oder Mutter schlechthin geworden. Warum? Dann lassen Sie sich mitnehmen in ein paar meiner Gedanken. Am Anfang ein kleines Beispiel. Och, ich habe keine Lust. So mault mich meine 6-jährige Tochter an, als ich sie daran erinnern will, dass es Zeit wird, sich zur Schule fertig zu machen. Ich habe sie gerade beim Spielen gestört. Sie war schon frühzeitig wach geworden und hatte im Zimmer einiges entdeckt, womit sie sich beschäftigen konnte. Ich möchte ihr gerne helfen, würde sie sogar mit anziehen, da ich weiß, dass die Zeit drängt und es sonst hektisch wird. Aber es ist nichts zu machen. Die Trödelei geht weiter, trotz wiederholter Ermahnung meinerseits. Nach einigem Kampf sitzt sie dann am Frühstückstisch, allerdings ungekämmt. Naja, denke ich, das geht dann später auch noch. Und weiter wird getrödelt, wird nicht gegessen, einfach die Zeit wird vergessen. Und dann steht schon der Nachbarjunge da, um meine Kinder zur Schule abzuholen. Mein Sohn ist schon lange fertig und wird ungeduldig. Und jetzt merkt meine Kleine, dass es höchste Zeit wird, sich fertig zu machen. Sie bekommt nämlich Angst, dass die anderen ohne sie gehen. Ich halte die anderen nochmal zurück, da ich merke, dass sie sich jetzt beeilt. Aber als ich einige Zeit später ins Bad schaue, sehe ich, dass sie wieder vor dem Spiegel steht und trödelt und nicht weitergekommen ist. Als hätte sie vergessen, dass die anderen nur auf sie warten. Und das ist dann der Augenblick des zu spät. Die Jungen gehen jetzt ohne sie, weil sie sonst nicht rechtzeitig kommen. Und nun bricht das Unwetter herein. Sie heult und schreit, dass sie nicht alleine zur Schule will. Aber nun muss sie gehen. Eine kurze Strecke gehe ich mit, aber dann muss ich zurück. Auch wenn mir das Herz blutet, denn mein heulendes Bündel tut mir doch auch leid. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich sie jetzt zur Schule fahre, dann hat sie nichts gelernt. Und so lasse ich sie gehen. Übrigens kann ich anmerken, an dem Tag kam ein freudestrahlendes Mädchen heim. Also sie hat dadurch nichts zu Schaden bekommen und seitdem ist sie auch meistens pünktlich fertig. Das war ganz am Anfang von unserem Schulleben. Ja, Sie alle werden solche Situationen kennen oder sich gut vorstellen können, wo wir den geliebten Kleinen gerne helfen wollen, aber sie uns immer wieder zurückstoßen. Sie wollen uns nicht hören. Sie denken, wir wollen sie ärgern oder wir wollen sie angreifen oder so. Ja? Sie werden richtig wütend dabei. Und wissen Sie, was mir in diesen Momenten ganz oft durch den Kopf schießt? Verhalte ich mich nicht genauso meinem himmlischen Vater gegenüber? Er gibt mir Hilfen für mein Leben und sagt mir gute Dinge, die ich aber nicht hören will oder gegen die ich mich auflehne. Und dann denke ich, wenn es mir jetzt so als Mutter geht, wie wird es wohl Gott gehen, wenn die, die er gemacht hat, ihn nicht akzeptieren oder auf ihn hören? Ja, das Thema Gott, mein Vater, Ich habe es jetzt gleich ausgeschrieben mit Gott, mein Vater. Ich denke, es ist wichtig, dass wir am Anfang erstmal drüber nachdenken, wie Gott ist. Ich habe ein paar Eigenschaften gesammelt, die mir so bewusst geworden sind im Umgang mit meinen Kindern. Als erstes sind das Eigenschaften, die wir Menschen auch haben können, in denen er uns ein Vorbild ist. Zum Beispiel, er ist liebend. Er liebt seine Kinder und steht treu zu ihnen. Das geht uns doch genauso. Unsere Kinder sind unsere Kinder, egal was sie anstellen. Ich ärgere mich auch mal über sie, ich kann mal wütend werden. Aber sie werden immer meine Kinder bleiben und ich werde sie immer als solche lieben. Im Normalfall. Ja, es gibt auch Ausnahmen, aber im Normalfall ist es so. Bei Gott ist es genauso. Gott ist fürsorglich. Ja, wir kennen ja alle diesen Mutterinstinkt. Jeder hat schon darunter gelitten, wahrscheinlich. Mir ging es so, dass ich Kinder früher ganz nett fand, aber ich konnte gar nicht so viel mit ihnen anfangen. Ich war froh, wenn ich sie dann auch wieder abgeben konnte. Das hat sich dann schlagartig geändert, als ich selber Kinder bekam. Da opfert man so manche Nachtruhe, Mittagsschlaf oder Mahlzeit oder Geselligkeit mit Freunden. Aber man macht es gerne, weil man sein Kind liebt und für es da sein will. Und wenn Sie sich vorstellen, Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht und er möchte gerne für uns sorgen. Wenn wir daran denken, dass er die Erde gemacht hat, für wen hat er denn die Erde gemacht? Das Paradies. Hat er das für sich gemacht? Hat er das für die Engel gemacht? Nein, das hat er für die Menschen gemacht, die er geschaffen hat. Und er hat es in einer wirklich perfekten Weise gemacht. Es ging ihnen gut. Sie hatten alles, was sie brauchten. Und er gibt seinen Kindern das wirklich das für sie Beste. Jesus sagt es selber einmal in einer Predigt: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Er weiß ganz genau, wie es in uns aussieht. Er kennt unser Herz, das manchmal ganz schön böse ist. Aber er sagt, selbst wenn ihr böse seid, euren Kindern gebt ihr Gutes. Und Gott, er ist nicht böse. Und er wird euch noch viel mehr Gutes geben. Gott möchte seinen Kindern auch Rat geben. Wir leben jetzt nicht mehr in dieser perfekten Welt des Paradieses. Wir leben in einer Welt, die nach der Auflehnung und dem Misstrauen der Menschen von Sünde, Gewalt und Krankheit geprägt ist. Aber dennoch möchte Gott uns Rat geben. Rat, damit unser Leben gelingen kann. Ich erinnere nochmal an mein Anfangsbeispiel. Da wollte ich auch meiner Tochter Rat geben, weil ich weiter schauen konnte als sie und wusste um die Folgen der Trödelei, was dann kommt. Aber sie wollte sich nicht helfen lassen und musste dann mit den Konsequenzen leben. Wieder hier der Vergleich mit Gott, sind wir nicht ihm genauso gegenüber. Er sagt uns in seinem Wort, in der Bibel, die wir auch die Heilige Schrift nennen, je nachdem, wie Sie sie kennen, da sagt er so viel über sich selbst und über unser Verhältnis zu ihm. Zum Beispiel sagt er uns, dass es nur zwei Wege gibt, sein Leben zu leben, nämlich mit ihm oder gegen ihn. Und er zeigt uns auch genau die Ziele dieser Wege auf. Da werden wir später nochmal drauf kommen. Aber wir wollen das oft nicht hören, begehren auf oder tun so, als ginge es uns nicht an. Wir stecken Gott irgendwo in die Ecke, wir sagen, ihn gibt's nicht oder er hat keinen Einfluss auf uns, ihn interessiert es nicht, wie es uns geht. Gott will uns warnen und hinweisen, aber er kann die Konsequenzen nicht einfach aufheben, egal für welchen Weg wir uns entschieden haben. Gott ist auch absolut zuverlässig und treu. Was er sagt, das gilt. Das ist die Wahrheit. Jeder von uns weiß, wie wichtig es ist für Kinder und eigentlich auch für jeden Menschen, dass der, dem sie ihr Vertrauen schenken, absolut zuverlässig ist. Wenn wir unsere Kinder einmal enttäuscht haben, wissen wir, da ist so viel kaputt gegangen in der Beziehung. Und wie viele Beziehungen haben schon darunter gelitten? wenn jemand sich nicht an sein Versprechen gehalten hat. Und Gott sagt, dass nicht eines seiner Worte vergehen wird, sondern dass alles so eintreffen wird, wie er gesagt hat. Forschen Sie doch mal selber nach, welche Versprechen Gottes, die er in der Bibel gegeben hat, schon in Erfüllung gegangen sind. Sie werden erstaunt sein. Gott möchte seinen Kindern auch eine Zufluchtsstätte sein. Er tröstet sie. Da habe ich auch Bibelstellen dazu gefunden. Im Psalm 36 steht: Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Da wird Gott so ein bisschen verglichen mit einer Henne. Sie kennen auch das Bild, ja? Wenn da Gefahr droht, dann kommen die Küken und die sammeln sich alle bei ihr unter den Flügeln und dann sind sie geschützt und warm und kann keine Gefahr ihnen beikommen. Ja? So können wir auch Zuflucht finden. Oder ein Vers: Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele stille in mir. Ja, ich darf ruhig zur Ruhe kommen bei Gott. Es gibt noch einen Vers in Jesaja, da sagt Gott: Wie nur eine Mutter trösten kann, so will ich euch trösten. Hier sehen wir auch einen ganz interessanten Aspekt. Gott ist nicht nur wie ein Vater, er wird auch mit einer Mutter verglichen. Wer Kinder hat, der weiß, wie das ist, wenn es was zu trösten gibt, dann wird zuerst einmal zur Mama gerannt. Mein Mann hat sich sogar da mal ein bisschen drüber beschwert. Er hat gesagt, die rennen immer gleich zu dir, die können doch auch mal zu mir kommen. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, Gott sagt es ja, wie eine Mutter tröstet. Bei uns Menschen ist es so, dass wir für die Kindererziehung unterschiedliche Gaben mitbekommen haben. Der Vater kann das machen bei den Kindern, die Mutter kann das machen. Und das Trösten ist halt der Part der Mutter. Es ist einfach so. Warum, weiß ich nicht. Aber die Kinder rennen immer erstmal zur Mutter. Und das ist ja auch irgendwie schön, wenn man einfach durch seine bloße Anwesenheit seinen Kindern Trost und Mut geben kann. Wenn man sie einfach in den Arm nehmen kann und dann werden sie ruhig. Aber Gott, der kann beides sein. Bei ihm vereinigen sich diese Gaben. Kennen Sie auch als Erwachsene diesen insgeheimen Wunsch, wenn man sich nicht gut fühlt oder irgendetwas falsch gemacht hat oder irgendwas passiert ist, dass man einfach mal zur Mama laufen möchte oder sich von ihr trösten lassen möchte, ohne gleich Vorhaltungen zu bekommen oder Vorschläge, wie man etwas besser machen kann. Und man denkt als Erwachsener, das ist eigentlich jetzt vorbei, diese Zeit. Manchmal ist keine Mama mehr da, man muss Verantwortung übernehmen, man muss seinen Mann oder seine Frau stehen. Aber nein, als sein Kind darf ich zu Gott kommen. Er möchte trösten. Ist Ihnen das schon mal bewusst geworden? Meistens kennen wir Gott als einen, der Ansprüche an uns hat. Wir werden so erzogen, so wie ich vorhin erzählt habe, ja, dass wir uns entsprechend zu benehmen haben, um Gott zu gefallen und damit wir zu ihm kommen können. So ähnlich dachte ich früher auch. Aber nun weiß ich, dass ich mich nicht zu verbiegen brauche. Er kennt mich ganz genau, mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen. Und trotzdem darf ich als sein Kind zu ihm kommen und darf mich trösten lassen, so wie eine Mutter mich trösten würde. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Aspekt. Gott ist auch ein erziehender Vater oder ein korrigierender Vater. Wenn wir Eltern sehen, die ihre Kinder machen lassen, was sie wollen, was denken wir dabei? Ist das Liebe? Nein, manchmal hat man eher den Eindruck, dass solche Kinder den Eltern egal sind. Oder die Eltern wollen ihren Kindern einfach alles geben, damit sie nur ruhig sind und damit sie nicht schreien oder ja, damit sie selber ihre Ruhe haben. Es gibt einen Vers in der Bibel, da heißt es, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie einen Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Ich weiß, über dieses Thema wird auch viel diskutiert. Wenn jemand von Züchtigen spricht, dann gehen gleich alle Alarmglocken an und wir denken an sinnloses Prügeln. Leider haben wir auch so viele negative Beispiele dafür, wo Kinder leiden müssen, sinnlos leiden müssen und was einfach nicht richtig ist und was auch nicht im Willen Gottes ist. Aber Züchtigen spricht hier eher von deutlichen Grenzen setzen, Konsequenzen des Handelns aufzeigen und diese dann auch folgen lassen, damit mein Kind etwas lernt und es sein Verhalten ändern kann. So möchte uns Gott auch helfen zu lernen. Die Bibel ist voll mit Beispielen davon. Gott ist auch ein Vorbild für uns. Wenn wir daran denken, also ich kenne das so, mein jüngster Sohn, das ist so ein kleiner Bob, der Baumeister, dem seine Lieblingsbeschäftigung ist es, dem Papa beim Bauen zu helfen. Sogar heute früh, ich habe gefragt, kommst du mit? Nein, ich bleibe beim Papa, ich muss dem helfen. Und es ist wirklich zum Schreien, ja, wenn er genau wie der Papa die ganzen Sachen macht. Er setzt sich einen Helm an, hat einen Werkzeuggürtel und dann dackelt er hinterher. Und es ist verblüffend, was er auf diese Weise schon alles gelernt hat. Er hat schon alleine den Schrauber rausgeholt, hinten sich Bretter geholt und hat angefangen und gesagt, ich will jetzt was da zusammenschrauben. Wahnsinn, mit 4 Jahren. Und der Wunsch Gottes ist es auch, dass seine Kinder ihm immer ähnlicher werden in ihren Eigenschaften und dass es erkennbar ist, wer der Vater ist. Da gibt es auch einen Bibelvers. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, wir sollen ihm ähnlicher werden. Hier sehen wir auch gleich noch eine Eigenschaft Gottes, die ich jetzt nicht extra aufgeführt habe. Er ist auch barmherzig. Was auch mit da reinfällt, Gott ist gnädig. Vielleicht ist das ein Begriff, mit dem man heute nicht mehr viel anfangen kann. Aber man könnte sagen, er möchte uns gerne vergeben. Er ist auch nicht nachtragend. Und Gott ist gerecht. Das ist auch so eine schwierige Sache als Eltern. Mit unseren 3 Kindern, da wird mir das immer wieder sehr deutlich. Das geht so schnell. Alle 3 streiten, es ist irgendwas gewesen. Ich muss dann einschreiten und dann heißt es, Mama, sag doch mal. Und dann muss ich überlegen, wo hat denn jetzt der Streit angefangen? Warum hat der eine das gesagt und der andere das getan? Ich versuche es dann nach bestem Wissen und Gewissen mit ihnen zusammen zu klären, aber mir selber sind da oft Grenzen gesetzt. Warum? Ich kann nicht in die Herzen der Kinder schauen. Ich weiß nicht, warum der eine das gerade gemacht hat oder gedacht hat vielleicht dabei. Aber Gott ist absolut gerecht. Er weiß alles. Er schaut uns tief in unser Herz. Er kennt unsere Motive und unsere Gedanken. Er weiß, warum wir jetzt Dinge gemacht haben. Und da wird auch kein Ding verloren gehen, wenn wir irgendwas erleben an Ungerechtigkeit in der Welt. Gott sieht alles. Und das macht mich auch ruhig, sonst könnte man manchmal echt frustriert sein über das, was in der Welt so los ist. Aber ja, Gott sieht alles. Und dabei ist er selber ganz ohne Sünde. Deshalb wird er auch nicht durch falsche Motive wie Egoismus beeinflusst. Ja, das sind ein paar Eigenschaften, die Gott besitzt. Wir könnten noch andere zufügen, dass er zum Beispiel geduldig ist, dass er langmütig ist. Es dauert lange, bis er überhaupt mal zornig wird. Er ist sanftmütig, er ist, ja, könnte man ganz viel anfügen. Aber das würde vielleicht auch den Rahmen sprengen. Ich habe jetzt noch ein paar Eigenschaften aufgeschrieben, die Gott besitzt und die sind einzigartig. Die besitzt er nur, weil er Gott ist. Die kann keiner von uns haben. Aber das macht mich auch immer wieder so froh, wenn mir meine eigene Begrenztheit bewusst wird, dann werden mir diese Eigenschaften noch größer und ich sage dann, wow, was darf ich für einen Vater in Gott haben? Ja, Sie wissen, wie es ist, wenn kleine Kinder zu ihren Eltern aufschauen und diese die absoluten Helden für sie sind, ohne Fehler und absolut vertrauenswürdig. Leider korrigiert sich dieses Bild dann mit der Zeit, weil sie dann entdecken, wir machen auch Dinge falsch, wir sind auch nur Menschen, wir können auch mal wütend werden oder so, wir sind gar nicht so perfekt. Das tut uns dann weh, wenn sie das entdecken, aber es ist einfach die Tatsache. Bei Gott ist es anders. Gott bleibt so vertrauenswürdig, weil er unveränderlich ist, noch vor dem Beginn der Welt an, bis in alle Ewigkeit. Weil er absolut ohne Sünde ist und weil er alle Macht in seinen Händen hat. Er weiß alles. Er kann jederzeit für mich da sein. Er ist nicht gebunden an die Zeit. Und er ist überall da. Überall auf der ganzen Erde können Menschen mit ihm leben. Ich weiß, in China können Menschen mit ihm in Beziehung sein und trotzdem weiß ich, Wenn ich jetzt mit Gott rede, dann hört er mich, dann hat er jetzt für mich Zeit. Und das macht Gott so einzigartig. Wir könnten über diese Sachen, über jedes Einzelne, könnten wir nochmal ein Frauenfrühstück halten. Das sind ganz tolle Eigenschaften. Vielleicht können wir da auch mal ein Thema machen. Aber ich schneide das nur mal so kurz an. Aber ich denke, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken. Ja, Gott kann mich niemals enttäuschen. Auch wenn mein menschlicher Vater es kann oder meine menschliche Mutter, Gott kann es nicht. Ja, wir wollen über Gott als Vater reden, über seine Eigenschaften, weil wir so viele negative Beispiele erleben, die unsere Beziehungen zu anderen Menschen und auch die Beziehung zu Gott beeinflussen. Wir wissen, dass ja, unser Vaterbild auch unsere Beziehung zu Gott prägt. Und deswegen ist es so wichtig, uns nicht nur davon prägen zu lassen, sondern genau rauszufinden, wie ist denn Gott wirklich? Ist er so wie mein eigener Vater? Oder was hat er für Eigenschaften? Denn wenn wir Gott nicht kennen, warum sollten wir dann eine Beziehung zu ihm überhaupt suchen? Wenn Gott sich Vater nennen lässt, dann spricht das von der engsten, unveränderlichen und eigentlich auch der liebevollsten Bindung, die ein Mensch zu einem anderen hat. Jemanden, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht, der für einen da ist, wenn man in Not ist und der einen erzieht. Ja, wir haben uns jetzt auch unterhalten, eben gerade auch nochmal, was ist, wenn ein Kind stirbt im Vergleich zu jemandem, wenn ein Erwachsener stirbt, wenn das eigene Kind stirbt, wie weh tut das? Ja? Da ist einfach eine besondere Beziehung da. Es spricht auch von einer rechtlichen Seite, denn als Kind wird man auch zum Erbe. Ja, ein Kind bleibt ein Kind. Ich hoffe und wünsche, dass in Ihnen der Wunsch nach solch einer Beziehung zu Gott ein bisschen stärker geworden ist, dass ich Sie etwas neugieriger gemacht habe. Gott selber hat auf jeden Fall ein starkes Interesse an einer Beziehung zu Ihnen. Aber nun kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn wir überlegen, ich habe jetzt immer von Gott als dem Vater geredet, wenn wir überlegen, wessen Vater ist denn Gott? Dann muss ich als erstes sagen, Gott ist nicht der Vater aller Menschen. Das ist leider ein großes Missverständnis, das viele Menschen glauben. Aber die Bibel spricht da nicht davon. Die Bibel spricht davon, dass Gott der Schöpfer aller Menschen ist und dass er alle Menschen liebt. Aber diese besondere Beziehung, das ist nicht bei allen Menschen so da. Wir werden später auch noch mal hören, warum. Wir wissen, dass der Apostel Paulus, wenn der Ihnen bekannt ist, der ja in der ganzen Welt oder in ganz vielen Ländern unterwegs war, um von Jesus und von dem Reich Gottes zu predigen, dass er, wenn er zu Menschen gesprochen hat, die nicht aus dem Volk Israel kamen, dass er da immer von Gott als dem Schöpfer gesprochen hat und nicht von dem Vater. Zum Beispiel sagt er hier, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde ist, der wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Also er stellt Gott als den Schöpfergott vor. Als zweites ist Gott der Vater Israels, dieses kleinen Volkes, das wir auch heute kennen aus der Politik oder von mir, fast jeden Tag ist es in den Nachrichten. Aber Israel, da steht ganz viel in der Bibel drüber drinne. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen und dieser Bund macht Israel zu seinem Kind. Sie waren nicht ein Volk mit besonderen Eigenschaften, sie waren nicht herausragend, sondern sie waren ein ganz kleines Volk. Und Gott hat sich dieses Volk ausgewählt, hat gesagt, ich nehme euch, ich schließe meinen Bund mit euch, damit alle Welt sehen kann, wie ich als Vater bin. Sie waren ein Zeugnis für die ganze Welt. Ja, wir lesen da im 5. Mose, dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk, ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Ja, also ich hoffe, Sie können mir soweit folgen. Er ist nicht der Vater aller Menschen, er ist der Vater Israels. Und als drittes hören wir, Gott ist der Vater von Jesus Christus. Jesus Christus spricht immer wieder davon, dass Gott selber sein Vater ist. Allerdings stehen die beiden in einer Einheit, die für uns nicht nachvollziehbar und auch einzigartig ist. Sie haben die gleichen Gedanken oder die gleichen Ziele, das gleiche Wesen. Ja. Jesus sagt selber, ich und der Vater sind eins. Aber Jesus zeigt uns durch sein Leben, wenn wir davon lesen, ja, dann zeigt er uns, wie der Vater ist und wie eine Beziehung zu ihm aussehen kann. Und dann sage ich jetzt einfach so, Gott wird auch der Vater von vielen bezeichnet. Wer die vielen sind, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Wir werden jetzt als eine kurze Pause nochmal ein Lied hören, das uns dann einstimmen wird auf den zweiten Teil. Da werden wir von jemandem hören, ein Beispiel aus der Bibel, wie jemand Gott den Vater gesucht hat. Wir haben eben gerade ein Lied gehört von einem Mann, der wird im Johannesevangelium im 3. Kapitel beschrieben. Der Mann hieß Nikodemus. Ich weiß nicht, ob er Ihnen bekannt ist. Aber der Nikodemus, das war ein Theologe der damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat. Er gehörte zu den Pharisäern, das waren Schriftgelehrte, die sich ganz genau auskannten mit den Schriften von Gott. Er war auch ein Lehrer, ein kluger Mann und scheinbar auch schon ein älterer Mann. Aber er war trotz seines Studiums der Schriften nicht zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen. Er hatte trotzdem Fragen auf seinem Herzen. Und er schlich sich eines Nachts, wahrscheinlich um nicht gesehen zu werden, zu Jesus. Er kann dort noch nicht einmal seine Fragen formulieren. Er redet ihn einfach nur als Rabbi an. Rabbi heißt Lehrer. Er würdigt ihn, dass er besondere Taten tut, aber er weiß nicht, wer er wirklich ist. Doch Jesus in seiner besonderen Art weiß genau, was ihm auf dem Herzen liegt. Ich muss erstmal wieder anmachen. Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. In seiner Antwort sehen wir, dass Nikodemus den Wunsch hatte, Gottes Reich zu sehen und ihn besser kennenzulernen. Er hatte so viel studiert, er wusste alles aus den Schriften, aber trotzdem kannte er Gott nicht. Nikodemus versteht das natürlich nicht. Er bezieht das auf das natürliche Geborenwerden. Er sagt, ich bin doch so alt, ich kann nicht wieder zu meiner Mutter in den Mutterschoß zurückgehen und dann nochmal geboren werden. Wie kann denn das sein? Und dann sagt ihm Jesus, als noch eine Antwort, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das hört sich jetzt erstmal sehr unverständlich an, aber Jesus hat hier eine sehr wichtige Wahrheit gesagt, die auch an anderen Stellen in der Bibel wiederholt wird. Ich möchte es Ihnen jetzt auch gerne etwas näher erklären. Dazu müssen wir jetzt nochmal aus der Geschichte von Nikodemus zurück, ganz an den Anfang. Gott hatte, das habe ich vorhin schon mal gesagt, Gott hatte die Erde mit all ihren Geschöpfen in einer perfekten Weise gemacht. Und der Mensch war die Krönung des Ganzen. Er war in das Ebenbild Gottes geschaffen, als ein Gegenüber für Gott, ein Lebewesen, mit dem Gott Gemeinschaft haben konnte. Wenn wir in den Bericht von der Schöpfung schauen, dann sehen wir, wie vertraut diese Beziehung war. Gott hatte für den Menschen einen wundervollen Garten angelegt. Wir kennen ihn als das Paradies. Aber darin, da war für alles gesorgt. Die Menschen, die hatten Nahrung, es war einfach gut, es fehlte an nichts. Gott selber kam sogar zu den Menschen. Wir lesen, dass er dort bei ihnen sogar spazieren ging. Er unterhielt sich ganz persönlich mit ihnen. Ja, also das ist ganz anders als bei uns heute, wir können Gott so nicht sehen, aber die Menschen damals, die konnten direkt mit ihm ein Gespräch führen. Er wusste um alle ihre Bedürfnisse. Er gab ihnen auch Aufgaben. Sie sollten für die Erde sorgen. Er gab ihnen Ratschläge, wie sie ihr Leben führen sollten. Er gab Adam, seine Gefährtin, die Eva, als Hilfe und Gegenüber. Und Gott erwartete als einzige Bedingung dafür absolutes Vertrauen. Und als Erweis dieses Vertrauens stand in der Mitte des Gartens der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem sie nichts essen sollten. Es war eine klitzekleine Sache. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hätten davon nicht essen müssen. Sie hätten einfach nur Gott glauben sollen. Aber was tat der Mensch? Er glaubte Gott nicht, sondern er schenkte sein Vertrauen dem größten Lügner und Verführer, dem Satan. Und er entschied sich dafür, die Frucht des Baumes zu essen. Gott hatte die Menschen genau darüber aufgeklärt, was passieren würde, wenn sie ihm nicht glaubten. Und genauso kam es dann auch. Der Tod zog damit in die Welt ein. Und die Menschen lebten von nun an getrennt von Gott, in einer Welt, die von Sünde und schwer zu verstehenden, unschönen Dingen gekennzeichnet ist. Und das war nicht der Gedanke Gottes, sondern das war die Entscheidung des Menschen. Glauben Sie nicht, dass wir anders gehandelt hätten. Ganz ehrlich, wie oft haben wir schon nicht Gott unser Vertrauen geschenkt, sondern anderen Dingen geglaubt, anderen Theorien, anderen Menschen? Worin haben wir schon unsere Erfüllung gesucht, unser Lebensglück? Die Menschen damals, die mussten das Paradies verlassen. Sie konnten nicht mehr mit Gott zusammenleben. Und in dieser Trennung leben wir Menschen auch heute noch. Ja, wir werden so hineingeboren. Die Bibel nennt dieses Leben außerhalb der Ziele und des Willen Gottes Sünde. Deshalb muss Gott auch über uns sagen, in einem Bibelvers im Römerbrief, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht automatisch sagen können, dass jeder Mensch Gottes Kind ist. Gott kann als absolut gerechter und heiliger Gott nicht so tun, als gäbe es die Sünde nicht. Er kann sie auch nicht tolerieren. Und das macht diese Kluft zu Gott aus. Und diese Kluft, die macht sich auch in unserem Leben bemerkbar. Dieses Leben in der Sünde hinterlässt oft eine Leere in uns. Viele Menschen sind auf der Suche, ja, nach spirituellen Erfüllungen oder Erlebnissen oder so. Sie wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber sie suchen oft an der falschen Stelle. Und wir müssen dazu auch sagen, wir stehen nicht einfach hier im luftleeren Raum, sondern wir befinden uns damit auch im Herrschaftsbereich des größten Gegenspielers Gottes, den wir auch als Satan oder Teufel kennen. Ja, und wie gesagt, jetzt versucht der Mensch auf vielen Wegen wieder Gott nahe zu kommen. Das beinhaltet ein gutes Leben. Ja, wir versuchen gute Dinge zu tun. Jeder ist danach so bestrebt. Oder wir folgen bestimmten Philosophien. Wir wissen, dass jetzt aus dem Fernöstlichen auch viele Einflüsse hier bei uns reinströmen und dass ganz viele Menschen darauf abfahren, dass sie das toll finden. Wir versuchen besonders religiös zu sein. Wir sagen, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche zur Beichte, ja, oder was alles dazu kommt. Wir geben unser Geld in Spenden. Wir versuchen irgendwie so für Gott schöner zu werden. Wir versuchen so zu Gott zu kommen, aber wir schaffen das nicht. Und das, jetzt kommen wir wieder zurück, das war auch das Problem des Nikodemus. Er hatte alles genau studiert und mit den anderen darüber philosophiert. Er hatte bestimmt die ganzen Gebote, die die Juden damals hatten, die hatte er bestimmt alle befolgt. Und trotzdem war er auf der Suche nach Gott. Und nun sagt Jesus das, er muss aus Wasser und Geist geboren werden. Was meint er damit? Jesus unterscheidet hier die Geburt des Fleisches, also unsere natürliche Geburt als Kind, von der des Geistes. Es gibt eine geistliche Geburt. Es gibt eine zweite Geburt, die ich erleben muss, wenn ich in die Gemeinschaft mit Gott kommen will. Wohlgemerkt sprechen wir hier nicht von Reinkarnation, das heißt diesem ständigen Wiedergeborenwerdens, was wir auch aus anderen Religionen kennen. Sondern es geht nur um eine neue geistliche Geburt. Das Mittel, wie diese Geburt geschieht, ist allein der Geist Gottes. Er macht etwas in uns. Das Wasser, das kann auch ein Sinnbild sein für den Heiligen Geist, aber das spricht hier auch von Reinigung. Es muss etwas geschehen. Wir sind einfach verdreckt mit Sünde, weil wir so in dieser sündigen Welt unter der Erbsünde geboren sind. Nikodemus verstand das immer noch nicht. Wie kann denn das sein? Wie kann ich da wieder geboren werden? Und Jesus wundert sich, dass er als Lehrer für Gott, dass er davon noch nichts gehört hatte. Er hat gesagt, du erzählst den anderen Menschen, was sie machen sollen und du weißt es nicht. Aber er erklärt es ihm weiter und er sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hatte ihn selber, seinen einzigen Sohn, auf die Erde geschickt, damit er in Gestalt eines Menschen unsere Schuld am Kreuz bezahlte. Es brauchte jemanden, der das bezahlt. Und es war niemand, der das bezahlen konnte. Es konnte nur Gott selber in der Gestalt von Jesus. Jesus als Sohn Gottes, der konnte das tun. Er war ohne Sünde, aber er musste diesen Tod sterben. Und als er am Kreuz gestorben ist, da hat Gott die Schuld für unsere Sünden, die lagen auf ihm. Er hat bezahlt dafür. Wir wissen, dass er nach diesem langen Kampf am Kreuz, dass er die Worte gesprochen hat, es ist vollbracht. Was hat er damit gemeint? Sein Werk war abgeschlossen, es war vollendet. Es musste nichts mehr dazukommen. Er hat diese Schuld bezahlt. Hören Sie genau hin, er hat diese Schuld bezahlt. Das ist Gottes unglaubliches Geschenk an uns Menschen. Die einzige Bedingung dafür ist, dass wir ihm Glauben schenken, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Jesus für meine Lebensschuld gestorben ist und dass damit Gott selbst den Weg zu sich wieder freigemacht hat. Wenn ich das glaube, dann kann Gottes Geist in mir ein neues Leben beginnen lassen, was wir als Wiedergeburt bezeichnen. Es ist so, jetzt muss ich mal kramen. Es ist so, als würde für Sie hier ein Geschenk stehen. Gott macht Ihnen ein Geschenk, ein Himmelsgeschenk. Ja. Es ist hier vorne da, es kann hier stehen, ich stelle es hierher. Es ist da, aber es ist an Ihnen, es ist Ihre Entscheidung, ob Sie herkommen, ob Sie das Geschenk nehmen oder ob Sie es stehen lassen, ob Sie sagen, es ist für jemanden anderen. Gott lässt uns in seiner Liebe die Entscheidung. Er macht uns nicht zu Marionetten. Wir sagen ja manchmal, ja, Gott könnte uns das doch alles zeigen und könnte sich offenbaren. Nein, seine Liebe, er hat sich offenbart in seinem Wort, in der Bibel. Wir können alles über ihn lesen. Aber seine Liebe lässt uns die Entscheidung, ja zu sagen oder nein zu sagen. Aber er sagt uns ganz deutlich die Wahrheit über unser Leben. Wenn wir in dieser Trennung von Gott bleiben, dann wird das auch nach unserem natürlichen Tod so sein, was die Bibel dann den ewigen Tod nennt. Aber wenn wir dieses Geschenk annehmen, dass er unsere Schuld vergeben will und uns zu seinen Kindern machen will, dann dürfen wir uns auch auf eine Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm freuen. Ob Nikodemus dies beherzigt hat in seinem Leben, wissen wir nicht. Wir hören nur an zwei Stellen nochmal etwas von ihm. Wir sehen, dass er bei der Kreuzigung dabei hilft, oder nach der Kreuzigung hilft er, den Leichnam Jesu in ein Grab zu legen. Das kann uns Aufschluss darüber geben, also es sieht so aus, dass er auch das angenommen hat für sein Leben, dass er Jesus dann auch nachgefolgt ist. Auf jeden Fall verdanken wir ihm dieses Gespräch mit Jesus, das uns so viel auch Aufschluss gibt darüber, wie wir Kinder Gottes werden können. Und wie reagieren Sie jetzt darauf? Vielleicht sagen Sie jetzt, so habe ich Gott noch nie gesehen, aber ich möchte ihn selber noch besser kennenlernen. Dann lade ich Sie ein, jetzt einfach mal eine Bibel zur Hand zu nehmen und Sie aus dieser Sicht anfangen zu lesen. Vielleicht wird Ihnen jemand helfen, der Gott schon etwas besser kennengelernt hat. Manche Stellen sind erstmal schwer zu verstehen, sondern etwas holprig. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jemand von ganzem Herzen Gott suchen wird, wenn er die Bibel liest, dass Gott sich auch finden lassen wird, weil er es versprochen hat. Er wird sich uns zeigen in der Bibel. Und wenn Sie das Bedürfnis haben, dieses Geschenk anzunehmen, dann können Sie Gott das einfach sagen. Wenn Sie das erkannt haben, ich stehe einfach auf der falschen Seite, ich bin nicht auf dem Weg mit Gott, dann bekennen Sie ihm einfach Ihre ganze Schuld, sagen Sie ihm das einfach und danken Sie, dass er in Jesus Ihre Schuld vergeben hat. Laden Sie Jesus so ein, in Ihr Leben zu kommen und Sie von allen Ihren Sünden zu reinigen. Und vertrauen Sie Gott die Führung über Ihr Leben an. Es gibt keinen Besseren, dem Sie das anvertrauen könnten. Sie können das ganz alleine machen, zu Hause, oder das kann ich Ihnen nur aus eigener Erfahrung empfehlen, zusammen mit jemandem anderen. Ja, Sie können es, wie gesagt, hier machen oder zu Hause, aber ich rate es Ihnen, schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Es gibt keine Bedingung dafür. Jeder kann Kind Gottes werden. Es gibt noch so einen schönen Vers, und den würde ich wirklich auswendig lernen, ja. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da steht überhaupt keine Bedingung, sondern jeder, so viele, die ihn aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und was ist das für ein Recht? Kinder des höchsten Gottes genannt zu werden. Und wenn sie das getan haben, dann wird ihr Schöpfer auch ihr Vater werden. Dann treten diese ganzen wunderbaren Eigenschaften Gottes auch für Sie in Kraft, dann können Sie das für sich in Anspruch nehmen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie große Sehnsucht danach bekommen. Ganz egal, wie Ihr irdischer Vater war, den himmlischen Vater kennenzulernen. Jemand, der seinen irdischen Vater verloren hatte, der keinen hatte, sagte einmal: Weil ich meinen irdischen Vater nicht kannte, trieb mich diese Not in die Arme des himmlischen Vaters. Amen. Ich würde jetzt gerne noch beten zum Schluss. Herr lieber Vater im Himmel, wir haben jetzt von dir gehört, von dem, wie du bist und was du uns anbietest als Geschenk. Ich danke dir, dass du das uns nicht verborgen hast, sondern dass du uns das offenbar gemacht hast, dass jeder die Möglichkeit hat, auch dieses Geschenk anzunehmen. Ich bitte dich, dass niemand hier nach Hause gehen muss, der diese Beziehung zu dir nicht kennt. Herr, danke, dass du zu unseren Herzen redest. Danke, dass du möchtest, dass wir eine Vater-Kind-Beziehung zu dir haben dürfen. Amen.